Herzlich willkommen zur vierten Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Und zwar mit Ruth
und Florian.
Hallo, und wir reden über das Universum, wie immer. Wir reden auch über andere Sachen. Wir reden jetzt nicht über Urlaub und unsere schönsten Urlaubsgeschichten. Ich habe Urlaub gemacht, Du wirst auch Urlaub gemacht haben und wir haben ihn beide überstanden. Eine Frage muss ich stellen. Hast du den Kometen gesehen?
Natürlich. Das war großartig. Ich habe ihn, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen. Einmal irgendwie total unvorbereitet. Und das war natürlich auch am beeindruckendsten. Und ich war ziemlich hin und weg, muss ich sagen. Also ich habe zwar gewusst, dass er cool ausschauen soll, und dann war er plötzlich einfach so da, voll hell und arg und groß. Und ich war richtig, wow, geflasht. Genau. Und die anderen 2 Male danach, die ich ihn dann noch gesehen habe, war dann irgendwie so, und dann, ja. Aber nein, großartig. Du, hast du ihn gesehen?
Nein. Ich habe zwar für Radio FM4 ein Interview gegeben und erklärt, wie man ihn beobachten kann am besten. Aber nein, ich habe es nicht geschafft. Also das Problem ist ja...
Theoretiker.
Das Problem ist, aber der ist ja...
Ernst? Du hast ihn nicht gesehen?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Weil das Problem an der Sache ist ja, dass er immer sehr nah am Horizont war. Das heißt, du brauchst erstmal einen freien Blick zum Horizont und es muss auch dunkel genug sein. Und ich habe nicht die Zeit gehabt, irgendwo hinzufahren. Und theoretisch, also von meinem Wohnort aus, hätte ich sogar einen Blick gehabt auf den Komet. Also ich habe da hinschauen können am Himmel, wo er sein sollte oder wo auch gewesen ist, also der war ja da. Ich habe aber nichts gesehen, weil ich wohne in Baden bei Wien und im Norden von Baden liegt Wien. Ja, und der Komet ist am nördlichen Horizont, das heißt, der war immer in den Lichtern von Wien verschwunden. Das heißt, ich habe es mehrmals probiert und mit dem Fernglas hätte ich es wahrscheinlich geschafft, aber das habe ich auch gerade nicht gehabt. Also ich habe es tatsächlich nicht gesehen und tatsächlich habe ich noch immer in meinem ganzen Leben keinen Kometen mit eigenen Augen gesehen.
Das ist schade.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Also der war es eigentlich wirklich wert. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so die Amateurastronomin und ich bin jetzt auch nicht so leicht von Himmelsereignissen zu beeindrucken, aber der war wirklich cool, muss ich sagen.
Ja, ich habe es auch von mehreren gehört, ich habe auch Bilder gesehen, also ich bezweifle überhaupt nicht, dass er cool war, aber ja, ich habe es nicht geschafft. Ja. Also Wien hat mir den Blick verstellt mit
dem Blödenlicht. Naja, aber das stimmt natürlich, aus Baden hat man wahrscheinlich genau den schlechtesten Blick auf diesen Kometen gehabt, ja. Naja, aber du hättest schon irgendwie einmal so am Abend einfach aus Baden rausfahren können, oder?
Ja, ne, das wäre halt, ja.
Bist du so beschäftigt schon wieder?
Ich bin ein viel beschäftigter Mensch. Nein, es ist...
Keine Zeit für Kometen.
Hat nicht, kommt der bald wieder, irgendwann kommen ja alle, kommen ja dauernd wieder, irgendwann kommt schon noch einer.
Wann kommt eigentlich der nächste Gute, weißt du das?
Ja, das weiß man ja nicht, das ist das Problem. Man weiß ja bei den Kometen generell nicht. Also man weiß natürlich schon, wann Kometen kommen, die man kennt.
Bei vielen schon, ja.
Die man kennt, weiß man, wann sie kommen. Aber du weißt, selbst wenn sie kommen, weißt du nicht genau, wie hell sie werden. Das kann man selbst bei denen, von denen man glauben könnte, dass sie hell werden. Das hängt natürlich von der Größe ab und ob es ein neuer ist. Und weil das, was hell ist, ist ja nicht der Komet selbst, sondern der ganze Staub, Zeug, der dann von ins All entkommt, wenn er in der Nähe der Sonne, wenn das Wasser, das gefrorene Eis verdampft und den Staub ins All mitreißt. Und wenn der, je mehr Staub der erzeugt, desto heller kann er werden. Und du kannst halt schlecht abschätzen, wie viel Staub er erzeugt. Weil du weißt zum Beispiel nicht, wie viel gefrorenes Material ist da noch drin. Wenn der schon irgendwie, weiß Gott, wie oft um die Sonne rumgeflogen ist, dann ist vielleicht schon der meiste Wassereis weg und dann kommt nichts mehr raus. Wenn es ein frischer Komet ist quasi, der zum ersten Mal irgendwie aus dem äußeren Sonnensystem reinkommt, dann ist er heller. Du weißt nicht, wie porös das Material wirklich ist. Also das sind sehr, sehr viele Sachen, die man nicht abschätzen kann. Man kann es abschätzen, aber es war in den letzten Jahren schon öfter so, dass geheißen hat, ja, und hier, jetzt kommt wieder ein Komet, den man mit freiem Auge sehen kann, und dann war nichts. Und der Neo weiß, da kam er jetzt recht überraschend. Also den hat man erst irgendwie im März entdeckt und dann ist er überraschend sehr hell geworden. Also man kann es nicht wirklich vorhersagen. Mhm. Aber wird schon wieder einer kommen.
Bestimmt. Für dich.
Ja. Und dann schalte ich in Wien das Licht ab und dann geht's. Ja, aber wie gesagt, wir wollen nicht über den Kometen reden, wir wollen über was anderes reden. Ich habe gedacht, wir probieren mal ab und zu ein paar neue Rubriken aus. Ja, wir haben ja bis jetzt hier irgendwie Fragen aus der Hörerschaft und die Geschichte. Wir machen mal was anderes. Wir machen einen Quiz am Anfang.
Okay.
Genau.
Was, für mich oder für die Leute, die zuhören?
Nein, für dich. Also die Leute, die zuhören, können natürlich auch zuhören, aber der Quiz ist einer, den du beantworten sollst. Und zwar ist eine Person gesucht. Wir suchen eine Person und du kriegst 5 Hinweise zu der Person. Und je früher du es errätst, desto mehr Punkte kriegst du.
Nur Punkte oder ist was anderes auch noch drin?
Ja, kann man so
überlegen. Okay, von Anfang mal Punkte. Okay,
genau,
Punkte. Okay.
Also, wir suchen eine Person und der erste Hinweis ist, diese Person hat die ganze Welt dazu animiert, in den Himmel zu schauen.
Okay, und ich darf so oft raten, wie ich will, oder kriege ich dann auch Abzüge, wenn ich
sagen wir mal, du kannst so oft raten, wie du willst.
Ich habe es nicht die exakt ganze überlegt. Welt animiert, in den Himmel zu schauen.
Mhm.
Carl Sagan.
Fast, du bist gar nicht weit weg tatsächlich, ja?
Okay. okay, nächster Hinweis.
Die Person hat das erforscht, was Galileo Galilei als erster gesehen hat und was Christian Huygens als erster richtig gesehen hat.
Die Monde vom Jupiter. Also, das ist nicht die Antwort auf die Frage, natürlich, weil wir suchen eine Person. Ah, okay, also es handelt sich um einen Wissenschaftler, der das, oder eine Wissenschaftlerin, die die Monde vom Jupiter untersucht hat und popularisiert hat.
Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir die Regeln genau überlegen sollen. Soll ich dir sagen, wenn du falsch liegst oder fast Falsches gesagt hast? Ich meine, ja, offensichtlich hast du das gerade, sonst würde ich nicht überlegen. Aber bist du dir sicher, dass Galileo Galilei als erster die Jupitermonde gesehen und Christian Huygens als erster die Jupitermonde richtig verstanden hat? Oder ist es was anderes?
Nein, das ist einfach total geraten. Das könnte natürlich auch was anderes sein.
Dann machen wir mal Hinweis 3. Die Personen,
die nein, das war Titan. Die Sonde, die auf dem Titan gelandet ist.
Ja, du kommst aus einer falschen Ecke in die richtige Richtung.
Okay, immerhin.
Diese
Richtung stimmt.
Diese Person, um die es geht, hat 2 sehr populäre Kinofilme mit ihren wissenschaftlichen Einsichten und Beratungen noch besser gemacht. 2 populäre Kinofilme.
Okay, also jetzt, wow, okay. Also jemand sehr aktueller quasi.
Die Person lebt also noch,
sag mal, zeitgenössisch, sagen wir es so. Okay, jetzt habe ich wieder überhaupt keine Ahnung.
Die Person hat an 2 extrem, es sind ja bis 4, an 2 extrem coolen Weltraummissionen mitgearbeitet. Und bei einer in sehr führender Position. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob du den Namen überhaupt kennst, aber eigentlich solltest du den Namen schon kennen.
Amerikaner, Amerikanerin.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Sie ist älter als wir beide.
Ja, offensichtlich was mit Jupiter oder Saturn zu tun.
Ja, das ist richtig.
Cassini ist die Weltraummission.
Cassini hat sie mitgemacht, richtig?
Ist die dabei, ja. Was gibt es da noch? Juno, die andere?
Die ist nicht so extrem cool. Also es ist wirklich schon so, dass das... Also, Juno ist natürlich extrem cool.
Hast du da schon mal die Flyby-Bilder vom
natürlich
Jupiter angeschaut?
Juno
auf einem großen Bildschirm oder in einem Planetarium.
Natürlich ist die Jupiter-Mission Juno extrem cool, ja. Aber ich rede jetzt wirklich so von Missionen, wenn du das sagst, also Cassini hast du richtig gesagt, das ist eine, um die es geht. Und die andere ist wirklich, also wenn Menschen eine Weltraummission kennen, dann ist es die oder die andere und
Apollo.
Die andere meine ich nicht.
Okay. Oh Gott, ich bin nur schlecht. Ich bin nur schlecht. Kenne ich diese Person?
Vielleicht ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Gesagt. Also eigentlich, wenn du sie kennst, du würdest sie extrem cool finden, auf jeden Fall.
Okay. Gibt es noch einen Hinweis?
Ja, wir haben noch einen 5. Hinweis, ja. Diese Person hat bei ihrer Arbeit Seen und Geysire an Orten entdeckt, an denen man absolut nicht mit Seen und Geysiren gerechnet hat.
Auf einem Mond?
Ja.
Um einen der Gasplaneten.
Ja.
Okay, aber wie komme ich jetzt auf den Namen von dieser Person?
Wir suchen also eine Amerikanerin oder einen Amerikaner.
Ja.
Diese Person hat bei Cassini mitgearbeitet und in einer anderen sehr populären Mission, hat die Monde von einem Gasriesen, Jupiter oder Saturn, da haben wir uns nicht drauf geeinigt, erforscht. Und
du fasst jetzt gerade zusammen, was ich schon erraten
genau,
habe.
Was du richtig gesagt hast. Ja. Also war Beraterin bei Kinofilmen.
Beraterin bei Kinofilmen. Nein, ich habe ehrlich gesagt
Ja, vielleicht kennst du es auch nicht. Also es ist nicht unbedingt der bekannteste Name in der Astronomie, was durchaus auch tragisch ist, weil sie eigentlich sehr bekannt, viel bekannter sein sollte. Es geht um Caroline Porco.
Okay.
Den schon mal gehört, den Namen?
Gehört. Nein.
Nicht, also Caroline Porco, das ist eine amerikanische Planetologin, Planetenforscherin, die hat, ist 53 geboren und hat dann eben Astronomie studiert, Physik studiert, hat schon in ihrer Doktorarbeit, hat sie sich mit dem beschäftigt, was die Voyager-Sonde bei den Ringen des Saturn entdeckt hat, ist dann gleich ein Jahr später nach ihrer Doktorarbeit eben beim Team der Voyager-Mission, das war die zweite, bei den Voyager-Sonden eingestiegen, hat da mitgearbeitet und ist dann 1990 tatsächlich Teamleiterin bei der Cassini-Mission geworden. Also nicht jetzt die komplette Chefin von allem, ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt, aber halt vom Cassini-Imaging-Team, also die halt wirklich für die Bilder unter anderem verantwortlich ist, hat Kameras gebaut und so und hat da dann tatsächlich eben diese ganzen Entdeckungen, die Cassini gemacht hat, war sie maßgeblich beteiligt. Eben zum Beispiel, dass auf dem Saturnmond, es geht um Saturn, Saturnmond Titan, dass dort eben Kohlenwasserstoffseen entdeckt worden sind. Und auch den Eisvulkanismus auf dem Mond Enceladus hat sie entdeckt, also sie und ihr Team immer, ja, natürlich macht keiner mehr was alleine heutzutage. Mhm. Und auch tatsächlich, wie gesagt, hat sich auch sehr um die in der Öffentlichkeit Arbeit verdient gemacht, hat enorm viele Vorträge gehalten, weswegen sie auch, darum habe ich am Anfang gesagt, du bist schon nah dran, den Carl Sagan Award bekommen hat für Öffentlichkeitsarbeit. Und eine der Aktionen, die sie gemacht haben, nannte sich The Day the Earth Smiled, also der Tag, an dem die Erde lächelte. Mhm. Weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Das war halt auch so eine Aktion, so wie damals von Carl Sagan, dieses Blue Marble, wo Carl Sagan quasi vorgeschlagen hat, dass die Voyager-Sonde, Blue Marble ist Blödsinn, ich meine den Pale Blue Dot. Blue Marble war das Ding, was die Apollo-Astronauten fotografiert haben. Also Pale Blue Dot war das, was Sagan vorgeschlagen hat, als er eben die 1990 war das, glaube ich, die Voyager 1 Raumsonde quasi umgedreht hat und aus 6 Milliarden Kilometer Entfernung halt die Erde fotografiert hat, die halt wirklich nur als winziger...
Die Kamera wird er umgedreht haben, nicht die ganze Raumsonde.
Wahrscheinlich. Also ich weiß, kann auch sein, dass die Raumsonde umgedreht ist. Die sind ja da irgendwie, ich weiß nicht, ob die so freischwenkbar ist. Das habe ich nicht vorbereitet. Aber also da hat eben Sagan quasi wirklich als enorme, da sieht man die Erde nur als wirklich kaum sichtbaren blauen Punkt und eigentlich ein extrem unspektakuläres Bild, aber Sagan hat da eben die Geschichte, die Sagan dann darüber erzählt hat, die müsst ihr euch am besten selbst anhören, das kann keiner so gut erzählen wie Carl Sagan selbst. Und Caroline Porco hat sowas ähnliches 13 gemacht, wo eben auch das Cassini-Raumsonde eben umgedreht, sage ich jetzt mal wieder, wurde, um quasi den Saturn zu fotografieren und quasi die Erde durch
das... Die war dann irgendwie da so innerhalb des Rings oder irgendwas.
Genau, ja, und zwar während einer Sonnenfinsternis noch dazu.
Dunkle Erinnerung,
ja,
genau.
Also, und dann wurde eben auch gesagt, die Menschen sollen quasi alle halt zu dem Zeitpunkt halt irgendwie zum Himmel schauen, ja, und dann irgendwie über ihre über das Universum nachdenken und auch selber Bilder machen und dann haben die so ein Fotomosaik gemacht von all den Menschen, die zum Saturn winken und die Bilder eingeschickt haben, um dieses Originalbild dann nachzustellen. Also hat halt sehr viele Öffentlichkeitsarbeitssachen gemacht in den Medien und so weiter und eben bei Kinofilmen mitgemacht. Und die zwei Filme, die ich jetzt gemeint habe, waren erstens Contact. Da hat sie Contact, der Film mit Jodie Foster, wo es um die Suche nach Aliens geht, wirst du gesehen haben, oder?
Mhm.
Und da hat sie tatsächlich, also da sieht man, sie hat natürlich auch immer als Frau in der Naturwissenschaft all die Probleme gehabt, die halt Frauen in Naturwissenschaft zu haben. Und hat dann da, also das ursprüngliche Skript hätte vorgesehen, von diesem Buch, dass die Wissenschaftlerin, die dann Jodie Foster gespielt hat, dass die im Wesentlichen sofort eine Affäre mit ihrem Doktorvater hat. Und die Bock hat dann gemeint, ja, das kommt eigentlich nicht so oft vor, dass die jungen Studentinnen sofort mit ihrem Doktorvater ins Bett gehen. Und das wurde gestrichen. Und der zweite, das haben vermutlich auch viele gesehen, den ersten neuen Star Trek-Film, ja, also mit den ganzen, nicht mit
den jungen Menschen.
Genau, mit den jungen, also der Reboot, wie das da offiziell heißt. Mhm. Da ist sie verantwortlich für die Szene, wo das am Schluss, glaube ich, ist es, wo die Enterprise dann so aus der Überlichtgeschwindigkeit rauskommt, in die Atmosphäre von Titan eintaucht und sich da irgendwie versteckt vor irgendwem, ich weiß gerade nicht, von den Klingonen. ich weiß gerade, Romulaner. Ach, wir sind schlechte Nerds. Aber,
boah, Wahnsinn. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern.
Aber jedenfalls,
ich glaube, den habe ich sogar zweimal gesehen, den Film. Naja.
Sie verstecken sich auf jeden Fall vor irgendjemandem. Dann kommt die Enterprise so wie ein U-Boot aus dem Meer, taucht sie da aus dem Dunst vom Titan auf und im Hintergrund siehst du die Saturnringe und so. Und diese Szene geht quasi auf sie zurück, weil sie halt dann gefragt wurde, wo sie sich irgendwie verstecken kann und wo es cool ausschauen würde und so weiter. Und das ist quasi ihr Verdienst, diese Szene.
Okay. Ja, cool.
Ja,
coole Frau.
Ja,
Wahnsinn, also, aber echt noch nie gehört den Namen. Das ist irgendwie, das kommt so oft vor. Das ist eigentlich so eine Sauerei. Hm?
Ja, darum erzählen wir jetzt davon.
Ja, wunderbar. Danke für die Erwähnung.
Also schaut euch gerade den Paco an. Ich kann auch in den Shownotes ein paar TED-Talks verlinken.
Und ist sie noch aktiv? Oder
meines Wissens nach, sie ist 53 geboren.
Pension.
Da okay. muss sie noch, sie ist noch nicht tot. Soweit ich weiß, ist sie noch aktiv. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo sie arbeitet aktuell. Vermutlich immer noch an Cassini, weiß gar nicht, ob Cassini immer noch was, gut, da werden immer noch Daten sein, die ausgewertet werden müssten, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, es ist anscheinend gerade an der Universität in Kalifornien, Berkeley, scheint sie gerade zu arbeiten.
Mhm.
Ja, also die ist, ist immer noch, arbeitet immer noch. Und ich habe sie deswegen, also nicht nur ausgesucht, weil sie generell eine interessante und coole Wissenschaftlerin ist, sondern weil sie auch direkt, also wirklich ganz direkt, mit der Geschichte zu tun hat, die ich heute erzählen möchte. Denn in der Geschichte...
Ich bin schon gespannt, wie immer.
In der Geschichte geht es einerseits um Saturn, logischerweise, andererseits auch um eine Vorhersage, die Carolyn Porco mit einem Kollegen gemacht hat und die dann unter anderem durch die Cassini-Mission bestätigt worden ist und die auch mit dem zu tun hat, was dann jetzt die Geschichte ist, die ich erzählen möchte. Und zwar geht es um es ist jetzt keine unbedingt aktuelle neue Entdeckung, sondern es ist mehr, ich habe so einen Übersichtsartikel, den ich gefunden habe, der jetzt gerade erst vor ein paar Wochen erschienen ist. Und zwar, ich glaube, im Rahmen irgendeiner Konferenz oder sowas. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die eher in Richtung Planetologie geht, aber auch ein bisschen mit Astronomie logischerweise zu tun hat. Es geht um Saturn und es geht um die Frage, wie schaut es im Saturn drin aus?
Super Frage, das fragen mich dauernd Leute.
Ja, mich auch, das ist eine interessante Frage, also weil das kann man sich ja wirklich schwer vorstellen. Also wir wissen hier so Erde, da ist halt Erde, da stehst du auf der Oberfläche und dann ist da Luft rundherum und fertig. Und am Mars kannst du auch rumstehen und da ist halt weniger Luft rundherum. Und am Mond kannst du auch rumstehen und da ist gar keine Luft rundherum. Aber bei den Planeten wie Jupiter und Saturn, da sagen wir immer, also die wir das erklären, ja, das sind Planeten ohne feste Oberfläche. Und das ist irgendwie immer schwer vorzustellen, weil man denkt sich dann, okay, jetzt komme ich da zum Saturn und dann stelle ich mich quasi da außen auf die äußerste Wolkenschicht auf und dann falle ich natürlich durch und was passiert dann? Also irgendwann muss irgendwas kommen oder falle ich dann einmal quer durch?
Ja. Na, es kommt schon was, ne? Aber es dauert sehr lang, bis irgendwas kommt. Ja, ich stelle mir das immer dann so vor, dass es einfach so gelb wird, wie in einer riesigen, weiß ich nicht, schwefelhaltigen Wolke oder so, und dann wird es halt langsam dünkler und dichter und unangenehmer. Und irgendwann regnet es Diamanten, oder?
Ob es Diamanten regnet, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, also wie gesagt, das ist ja genau das Ding, also irgendwann kommt was, aber die Frage ist immer, was kommt da? Also zum Beispiel, ist da innen drin vielleicht doch noch irgendwo was, was fest ist quasi? Ja,
beim Jupiter weiß man es ja schon ziemlich sicher, ne? Beim Saturn ist es, glaube ich, noch nicht ganz so klar.
Ja, also beim Jupiter weiß man auch noch nicht ganz sicher, was da ist. Also ob da jetzt quasi noch irgendwie ein Kern drin ist, ein fester Kern oder was für eine Art von Kern das ist. Es gibt eine sehr, sehr coole Weltraummission, die genau das erforscht.
Und zwar?
Ich hätte gedacht, du rufst sofort Juno, weil du vorhin so begeistert warst davon.
Mist, Gelegenheit verpasst. Ja,
das ist,
ich dachte, es muss eine andere sein, weil die hatten wir ja schon.
Okay. Nein, aber das ist tatsächlich einer der Ziele, die diese Mission auch genau hatte, Juno, rauszufinden, wie es innen drin aussieht. Und kann ich vielleicht kurz zusammenfassen, bevor es dann zur eigentlichen Geschichte geht, was da halt das Problem ist. Also wir wissen, dass Jupiter und Saturn im Wesentlichen so die gleiche Zusammensetzung haben wie die Sonne. Also eigentlich große Kugeln aus Gas sind, hauptsächlich Wasserstoff, ein bisschen Helium, ein bisschen anderer Kram. Die Frage ist jetzt, die werden nicht so entstanden sein. Ja, also da wird jetzt nicht irgendwie aus sich einfach so spontan eine Kugel aus Gas zusammengefunden haben, sondern die werden so entstanden sein wie die anderen Planeten auch, aus dem ganzen Gas und Staub, das da rumgeschwirrt ist im jungen Sonnensystem, hat sie zusammengeballt. Und das waren halt ursprünglich mal vermutlich so halt auch Felskugeln, Felsbrocken, die halt immer größer geworden sind. Aber irgendwann sind halt Jupiter und vor allem Jupiter, aber eben auch Saturn, die sind halt so schnell so groß geworden, dass ihre eigene Gravitation so stark war, dass sie eben auch die ganzen leichten, flüchtigen Gasatome festhalten konnten, ja. Weil die Erde zum Beispiel, ja, die war nicht groß genug. Also die Erde kann Helium zum Beispiel nicht festhalten. Wenn ihr auf eurer Geburtstagsparty Heliumballons habt und dann die Luft einatmet für die lustige Stimme und dann redet, das Helium, das da aus eurem Mund dann rauskommt, das verflüchtigt sich früher oder später ins Weltall. Das ist weg. Weswegen auch eigentlich keine gute Idee ist, so viel Helium zu verschwenden, weil das ist eine Ressource, die wichtig ist, aber
die nicht wiederkommt.
Genau, ja. Kann man schlecht recyceln. Und weil halt die Helium, also gerade Helium und Wasserstoff, die leichtesten Atome, die bewegen sich halt jetzt, vereinfacht gesagt, die sind halt so flott so oder flink unterwegs, weil es halt die leichtesten Atome sind, dass sie zu schnell sind, um von der Erde festgehalten zu werden. Das heißt, die Erde kann keinen Wasserstoff und kein Helium dauerhaft in ihrer Atmosphäre festhalten, weswegen wir auch keine Helium-Wasserstoff-Atmosphäre haben bei uns, zum Glück. Aber Jupiter und Saturn, die waren eben, sind schnell genug, groß genug gewachsen, um eben dieses Helium und den Wasserstoff, das am Anfang, vor 4,5 Milliarden Jahren, im Sonnensystem noch da war, festzuhalten, weil das Zeug hat sich auch irgendwann verflüchtigt. Ja, und das, was halt am Anfang noch da war, konnten die Gasriesen festhalten, weswegen sie dann auch Gasriesen geworden sind, ja. Weil je mehr Helium die festgehalten haben, desto größer war ihre Masse, desto stärker war die Gravitationskraft, konnten noch mehr festhalten und so weiter, haben dann eben Jupiter und Saturn sich diese dicken, dicken Schichten aus Gas zugelegt. Das sehen wir von außen. Das Problem ist jetzt, wenn wir da wirklich diese gigantische Masse haben. Ich meine, Jupiter, was hat der für eine Masse? 300 mal so viel wie die Erde. Wenn das alles quasi drückt nach innen, jede Schicht drückt auf die unterliegende Schicht mit der ganzen Masse, dann wird's im Zentrum wird irgendwas passieren. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwo auf dieser Felskugel, die da vielleicht noch irgendwo in Jupiter drin liegt, halt irgendwie rumsteht und dann in einen sehr, sehr bewölkten Himmel schauen kann, sondern da passieren dann wirklich extreme Sachen. Ja, also es gibt dann irgendwie, das wird dann, wenn der Druck zu groß wird, da steigen die Temperaturen, irgendwann verflüssigen sich die Gase, das heißt, man hat dann irgendwo Schichten mit flüssigem Wasserstoff, flüssigem Helium vielleicht. Ja, man hat dann irgendwann vielleicht sogar etwas, das nennt sich metallischer Wasserstoff. Ja, also das heißt nicht, dass der Wasserstoff quasi jetzt zu einem Metall wird, sondern dass es sich so elektrisch, magnetisch verhält wie ein Metall. Also man weiß nicht genau, man vermutet, was da innen drin vorgeht. Es kann sein, dass innen drin wirklich noch so eine Gesteinskugel ist. Es kann auch sein, dass diese Gesteinskugel quasi das ganze Material des Gesteins sich durch die extreme Hitze, die extremen Temperaturen, den Druck da drinnen im Inneren des Jupiter schon komplett irgendwie aufgelöst hat und quasi nur noch so als Verunreinigung durch die Atmosphäre zirkuliert, dass also wirklich kein Kern ist. Also das wissen wir nicht. Und das Problem ist, wie findet man es jetzt raus, was im Inneren ist? Meine Frage.
Naja, reinschauen kann man ja nicht, also muss man vielleicht etwas hineinschicken und schauen, was wieder rauskommt davon.
Ja, wie sprichst will man das machen?
Astroseismologie, obwohl das heißt ja dann nicht Astroseismologie, sondern Planetoseismologie.
Ja, ich meine, gut, Seismologie ist absolut richtig, aber da schickt mir auch nichts rein und schaut, was rauskommt. Also du meinst jetzt irgendwie so Wellen oder sowas, oder? Nicht jetzt irgendwie,
ja, genau.
Ja, okay, ich dachte, du meinst das irgendwie so wie bei diesem komischen Science-Fiction-Film, irgendwelche Erdbohr-Raumschiffe. Nein, also
man schaut einfach überhaupt, was für Erschütterungen, Schallwellen wahrscheinlich am ehesten, ne? Man da empfangen kann von der Oberfläche und versucht damit das Innere zu rekonstruieren.
Das ist oder? Im Prinzip die Idee. Wenn so ist, läuft es bei der Erde. Also bei der normalen Seismologie bei der Erde haben wir die Erdbeben, die auf der Erde stattfinden. Die bringen vereinfacht gesagt die Erde zum Schwingen. Und wenn die Erde so vor sich hinschwingt, dann tut sie das unterschiedlich, je nachdem, aus welchen Materialien sie besteht. Die Wellen breiten sich unterschiedlich aus. Also zum Beispiel manche Erdbebenwellen können sich nicht durch flüssiges Material ausbreiten. Und so hat man festgestellt, dass ein Teil des Erdkerns flüssig sein muss. Ja, also dass da im Inneren der Erde ein Kern aus flüssigem Metall ist. Das hat man dadurch festgestellt. War übrigens auch eine Frau, die das rausgefunden hat.
Tatsächlich.
Ja, gibt, habe ich auch
eine. Wer war das?
Das Inge, eine Dänin. Das fällt mir selbst nicht ein. Inge irgendwas.
Okay, naja, kann man ja
nachdenken. Google mal spontan Inge Erdkern, auch ein cooler Name.
Inge Erdkern, das wäre ein guter Name.
Inge Lehmann, ja, Inge Lehmann hieß die.
Okay,
Hab
noch nie gehört.
Wahnsinn. Ja, ich habe eine Podcast-Folge über sie gemacht, können wir auch verlinken. Aber jedenfalls, also da, so kann man auf der Erde das relativ leicht machen, weil auf der Erde wir erstens Erdbeben haben und wir zweitens mitten auf der Erde sitzen und überall Erdbeben-Messstationen hinbauen können. Bei anderen Himmelskörpern geht das schlecht. Also wir haben, soweit ich weiß, auf dem Mond ein paar so Seismographen aufgestellt. Die auf dem Mars gibt es auch so ein paar Messinstrumente, die das im Kleinstrahmen machen können. Ja, aber wenn es darum geht, bei Sternen oder eben bei Planeten wie Jupiter und Saturn, da geht's nicht so einfach. Da können wir erstens auf der Oberfläche nichts abstellen, weil die keine Oberfläche haben. Und zweitens sind die auch wahnsinnig weit weg und das ist problematisch. Aber, und da kommt jetzt die Astronomie rein. Die Astronomie, die immer einen Weg findet.
Eine Lösung hat.
Dinge rauszufinden, die sie gern rausfinden will, auch wenn es so ausschaut, als könnte man sie nicht rausfinden. Bei den Sternen gibt es die Disziplin der Astroseismologie oder Helioseismologie, wenn es um die Sonne geht. Da reden wir sicherlich nochmal in einer eigenen Folge drüber, wie das genau funktioniert. Im Wesentlichen geht es darum, dass man die Helligkeit der Sterne beobachtet, weil wenn die quasi so schwingen, wenn da irgendwas passiert, irgendwelche Sternbeben sind oder weil der Stern so vor sich hin brodelt, ja, dann bringt es den zum Schwingen und wenn der so hin und her schwingt, dann verändert sich leicht die Konvektionsströme, also das Material strömt ein bisschen anders, die Helligkeit ändert sich minimal und das kann man beobachten und wenn man das dann richtig beobachtet und wenn man das dann auf die entsprechende sehr, sehr komplizierte mathematische Art und Weise analysiert, kann man da quasi zurückrechnen, wie das aufgebaut sein muss, dieser Stern, die Sonne, damit der genauso schwingt und die Helligkeit ändert, wie er es tut. Mhm. Und Helligkeit beobachten können wir ja. So, das ist jetzt etwas, was sich bei Planeten wie Jupiter und Saturn nicht ganz so einfach funktioniert, weil natürlich die auch vibrieren, ja, wenn da irgendwas ist, da strömen auch Sachen hin und her, da gibt es auch quasi halt so Wetter, vereinfacht gesagt, also da gibt es schon Dinge, die in diesen Saturn zum Beispiel eben zum Vibrieren bringen und diese Vibrationen kann man aber sehr, sehr schlecht beobachten, ja, und das
weil sie ist viel kleiner sind wahrscheinlich, oder?
Erstens das, ja, die sind halt viel, viel kleiner zu beobachten, also wer das schon mal probiert hat, Saturn, Jupiter in einem Teleskop anzuschauen, das sieht man auch in einem guten Teleskop nur ein kleines Scheibchen, man kann hinfliegen, okay, aber auch dann ist es halt schwierig, ja, das genau zu beobachten. Und jetzt hat in dieser Arbeit hat Christopher Mankowitz heißt er, auch vom California Institute of Technology in Pasadena, hat da quasi das zusammengefasst, diese Möglichkeit, wie man tatsächlich das Innere des Saturn in dem Fall untersuchen kann, basierend auf dem, was unter anderem Caroline Porco und ihre Kollegen damals vor 90er oder 2000er vermutet und dann nachher auch bestätigt haben. Und zwar kann man das Innere des Saturns erforschen, wenn man sich das ganz genau anschaut, für das Saturn berühmt ist.
Die Ringe.
Die Ringe, genau. Das war eins der Dinge, die Caroline Porco untersucht hat. Sie hat nämlich gesagt, dass durch Saturnbeben, ja, also durch Veränderungen des Inneren des Saturns, dass sich dadurch halt auch lokal die Stärke der Gravitationskraft ändert. Ja, also das ist halt, wenn da so dichte Wellen durch Saturn durchlaufen, da wird halt die, ist halt mal kurzfristig mehr Masse an einem Punkt konzentriert als irgendwo anders. Und dann ist auch die Gravitationskraft, die über diesem Punkt herrscht, ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen wie bei Raumsonden. Ja, also man kann auch, wenn man eine Raumsonde um die Erde herumkreisen lässt, kann man auch einfach nur, indem man schaut, wie die Raumsonde fliegt, herausfinden, ob da jetzt zum Beispiel gerade irgendwie über ein Gebirge fliegt oder übers Meer fliegt oder sowas. Ja, weil da, wo ein Gebirge ist, ist mehr Masse auf einem Fleck als da, wo jetzt irgendwie nur ein Ozean ist oder nur ein flaches Feld ist. Und dann sackt die Raumsonde quasi so ein kleines bisschen ab. Also wirklich Millimeter, Zentimeter, ja. Also wirklich extrem gering, aber das kann man messen und so kann man dann quasi auch hier.
Tatsächlich, ja, das wusste ich auch nicht.
Doch, doch, das geht. Also das kann man, so hat man auch schon ganz viele, auch andere beim Mars zum Beispiel, also überall dort, wo wir Raumsonden haben, die da rumkreisen, kann man sowas machen. Also du kannst doch rausfinden, wie das Innere des Mars ein bisschen ausschaut, so Massenkonzentrationen im Inneren und sowas, das kann man machen. Und beim Saturn haben wir das Glück, dass da sehr viel Zeug rundherum kreist, nämlich die ganzen kleinen Eisteilchen, die die Ringe formen. Und da haben eben Carolyn Pork und ihre Kollegen vermutet oder die Vermutung aufgestellt, dass sich eben in den Ringen des Saturn so spezielle Wellen bilden können, ausgelöst durch das was im Inneren quasi abläuft, ja. Und tatsächlich kann man das beobachten, ja. Also wenn dann irgendwie das, weil die Ringe bestehen zwar aus kleinsten Eispartikeln, Staubteilchen, aber die können halt Licht sehr gut reflektieren. Und wenn jetzt quasi hier so eine Welle durch die Ringpartikel durchgeht und unsere Sichtlinie von der Erde gerade durch diesen Teil des Rings durchgeht, dann ist auch das Licht, das man da quasi durchleuchten sehen kann, von Sternen, von was auch immer, ja, dann verändert sich das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wieder mit viel, viel, viel Mathematik, die man da drauf schmeißt, kann man dann tatsächlich herausfinden, wie der Saturn schwingt. Und wie?
Wenn es nur so einfach wäre mit der Mathematik, dass man die einfach nur draufschmeißt und sie tut ihr Übriges und die Dinge sind gelöst. Naja.
Ja, das nimmst du 5 Kilo Mathematik, das heißt, draufschmeißen und dann ist gut.
Genau, Kochrezept. Das heißt, man hat das tatsächlich von der Erde aus beobachtet, nicht mit Cassini, nicht durch Cassini-Daten.
Nein, also das ist quasi jetzt hier das wäre quasi eine Möglichkeit, wie man das von der Erde aus machen kann. In dem Fall geht es natürlich um Cassini-Daten, denn das Problem ist, dass man tatsächlich bei diese Wellenlängen, die da quasi diese Wellen haben, die durch die Ringe hindurchgehen, ja, diese Wellen haben Wellenlängen von ein paar Kilometern, ja, und der ganze Ring hat irgendwie ein paar 10.000 Kilometer Größe. Das heißt, das kann man von der Erde aus nicht sehen. Das muss man wirklich mit einem Raumschiff machen, das eben in der Nähe ist. Und so hat man das eben mit Cassini tatsächlich das erste Mal nachgewiesen. Ich meine, die Astronomie wird immer besser. Irgendwann werden wir vielleicht auch in der Lage sein, das von der Erde aus genau zu beobachten. Aber, beziehungsweise kann man das dann entsprechend kombinieren mit den Sachen. Aber nachgewiesen, dass diese Vermutung, dass eben dass quasi so Wellen in den Ringen entstehen durch die Seismologie des Saturn, das hat man eben mit Cassini nachgewiesen. Also Carolyn Pork hat quasi mit ihrer Mission ihre eigene Vermutung nachgewiesen, was auch nicht schlecht ist.
Schön.
Und tatsächlich, also mittlerweile
muss sehr befriedigend gewesen sein. Ja.
Also mittlerweile, wie es immer ist in der Wissenschaft, also natürlich war das, was die damals vermutet haben, nur ein Teil, also die Realität war wie immer komplizierter. Tatsächlich klar. Hat man gezeigt, dass eben die Wellen so quasi so spiralförmig sich durch die Ringe durchbewegen. Also nicht quasi, dass einfach so ein Teil so um den Saturn herum quasi einfach so auf und ab wackelt, sondern dass sich wirklich so Spiralen von innen nach außen quasi bewegen, diese Wellen. Und auch wieder, wenn man das dann entsprechend mit den mathematischen Modellen bearbeitet, dann zeigt sich, dass quasi das einfache Bild, das Pork und ihre Kollegen damals aufgestellt haben, das könnte nur dann richtig sein, wenn es eben wirklich, wenn das Innere des Saturn komplett konvektiv ist. Ja, das ist quasi das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn jetzt quasi nicht da irgendwo ein fester Kern ist und dann verschiedene Schichten oben drüber liegen, die halt mehr oder weniger ungestört für sich existieren, sondern dass wirklich das ganze Innere des Saturn regelmäßig durchgemischt wird. Ja, in diesem Bild, in diesem simplen Bild hätte das die Vermutung von Porco und ihren Kollegen exakt gehalten. Dann wären eben diese Wellen so gewesen, wie sie es vorhergesagt haben. Die Wellen, die man tatsächlich beobachtet hat, sind eben ein bisschen komplizierter. Und das kann nur sein, wenn es da eben wirklich so ein Übergang, ja, zwischen einem felsigen, eisigen inneren Kern und so einer weniger dichten Wasserstoff-Gas-Schicht oben drüber ist.
Ja, oder eine andere Schichtung
Oder eine andere.
Muss ja nicht unbedingt fest sein, ne?
Also ja,
auf jeden Fall schon. Schichten, also, die sich nicht vermischen, ja?
Da bin ich nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, um zu sagen, ob es jetzt fest sein muss oder nicht, aber auf jeden Fall eben nicht komplett konvektiv. Das ist das, was man eben durch die Cassini-Daten herausgefunden hat. Und etwas, was man noch herausgefunden hat, was mich sehr überrascht hat, ist, dass man nicht, bis dahin nicht wirklich genau wusste, wie lange Saturn braucht, um sich einmal um seine Achse zu drehen. Mhm. Denn das ist eigentlich was, wo ich dachte, okay, das ist so eine fundamentale Eigenschaft, also die Rotationsdauer eines Planeten.
Sieht man das nicht von der Erde? Na gut, der hat eine sehr, sehr smooth Oberfläche, der Saturn, ne? Der hat nicht so schöne Streifen und Wirbelstürme wie der Jupiter, wo man es genau sieht, wie sich es bewegt.
Das Problem mit den Wirbelstürmen ist, vor allem zum Beispiel beim Mars oder sowas, ja, oder auch beim Mond, oder bei Mond ist wieder ein Spezialfall, aber bei anderen Himmelskörpern, wenn ich jetzt quasi auf den Mars schaue, da kann ich ja wirklich, da habe ich ja echte Oberfläche, die, wenn ich da irgendwie den Krater anschaue, der flutscht nicht hin und her auf der Oberfläche, der bleibt da, wo er ist. Da kann ich quasi, wenn ich den verfolge, wirklich genau die Rotationszeit bestimmen. Bei sowas wie Jupiter, also den großen roten Fleck und sowas, klar, der saust jetzt auch nicht wild um den Jupiter rundherum, aber das ist halt Wetter und Wetter bleibt ja auch hier bei uns auf der Erde nicht da, wo es ist, sondern das bewegt sich auch die Atmosphäre. Das ist gewissermaßen losgekoppelt von der Rotation des Planeten, die Bewegung in der Atmosphäre, das heißt, da kann man es nicht so genau bestimmen.
Bei Jupiter. Ja gut, aber wenn der Planet nur Atmosphäre ist, dann ist das ja dann das Gleiche. Dann ist ja das Wetter der Planet und nicht auf dem Planeten aufgesetzt, oder?
Ist halt oder? Die Frage, wenn du halt verschiedene Schichten hast, ja, also wenn du jetzt quasi hier da eine Wolkenschicht hast, die halt enorm schnell sich bewegt und unten drunter eine Wolkenschicht, die halt irgendwie langsamer ist und so, oder ein so ein Sturm, der sich durch die Wolken durchbewegt, die sich langsamer bewegen, also das ist halt alles knifflig. Aber bei Jupiter ging es deswegen, weil bei Jupiter quasi die magnetische, seine magnetische Achse, die Achse seines Magnetfeldes gegenüber der Rotationsachse geneigt ist. Das heißt, du kannst da und dadurch kriegst du halt so ein regelmäßiges Radiosignal, das du von der Erde aus sehen kannst. Mhm. Wenn das Magnetfeld sich durch die geladenen Teilchen in der Umgebung bewegt, ja, dann ist es auch wieder zu kompliziert, das müssen wir auch nochmal in einer eigenen Folge, wenn es um Pulsare geht zum Beispiel, genauer erklären. Aber im Wesentlichen, wenn du die beiden Achsen auseinander hast,
Leuchtturm-Effekt quasi.
Ja. Verhält sich Jupiter wie ein Leuchtturm, richtig? Und wir können halt Radiosignale können wir recht genau messen und dann kann man wirklich ziemlich genau bestimmen, wie da, also wirklich auf Millisekunden kann man die Rotation vom Jupiter bestimmen. Problem ist, bei Saturn ist das nicht so, die fallen fast ineinander, die beiden Achsen, da geht es nicht, deswegen konnte man es eigentlich nur immer so, die genauesten Messungen waren immer so zwischen 10,5 Stunden und 10 Stunden 50 Minuten. Ist jetzt nicht
Schon ganz, eigentlich ganz gut, oder?
Ja, aber andererseits, wenn man es bei Jupiter
20 Minuten Ungenauigkeit, na gut, gegenüber Millisekunden.
Genau. Aber, und da hat man wieder jetzt wieder durch diese Messungen der Saturn-Seismologie, natürlich das, was im Inneren des Planeten passiert, durch diese ganzen, so wie bei der Erde mit Erdbebenwellen, ja, da spielt ja auch die Rotation der Erde eine Rolle, wie sie das ausbreitet und natürlich da bei Saturn, der ja quasi hauptsächlich eben Atmosphäre ist, die halt so vor sich hinschwingt, spielt natürlich eine Rolle, wie schnell das die ganze Masse sich da dreht, um zu bestimmen, wie sich dann irgendwelche Schwingungen drin ausbreiten, wieder sehr viel Mathematik. Und wenn man diese Schwingungen dann eben messen kann, kann man da auch wieder zurückrechnen auf die Rotationsdauer, was man gemacht hat. Und in dem Fall kam man eben durch diese Saturn-Seismologie auf eine Rotationsdauer des Saturn von 10 Stunden 33 Minuten 38 Sekunden mit einem Fehler von ungefähr 1,5 Minuten. Also immer noch nicht perfekt, aber besser.
Ganz gut. Nicht schlecht.
Ja, und tatsächlich noch ein schönes Wort.
Das heißt, der dreht sich fast so schnell wie der Jupiter.
Ich weiß jetzt spontan nicht, wie lange der Jupiter braucht.
Na, auch so 10 Stunden. Also die Millisekundengenauigkeit habe ich nicht. Merkt man gleich. Extragalaktikerin. Die Genauigkeit ist mir egal.
Aber das muss Zufall sein.
Aber ich sage immer den Leuten, dass sich da, weil die ja so unterschiedlich ausschauen, der Jupiter und der Saturn, ne? Der eine hat lauter Stürme, der andere fast keine. Und ich sage immer den Leuten, das ist deshalb, weil der Jupiter sich so schnell dreht, dass da alles so turbulent ist in der Atmosphäre. Aber wenn der Saturn sich auch so schnell dreht oder fast so schnell, wieso ist der Saturn nicht voller Stürme?
Ich denke mal,
komplizierte Geschichten schon wieder.
Gehört mit zu den Dingen, die wir noch nicht so genau wissen, weil erstens mal, wir haben schon mit dem Wetter auf der Erde Probleme. Das ist ja, Wetter ist ja im Wesentlichen alles chaotische Dynamik. Beim Saturn, ich meine, gut, der Saturn ist größer. Der Saturn hat der Jupiter ist größer. Der Jupiter hat ein stärkeres Magnetfeld. Der Jupiter durch die größere Masse hat mehr innere Wärme gespeichert. Da steckt einfach mehr Energie drin in dem Teil.
Da ist einfach mehr da. Ja, klar.
Würde ich jetzt mal behaupten, mehr Energie ist, aktivere Atmosphäre. Das haben wir hier, Klimawandel auf der Erde auch. Klimawandel heißt ja nichts anderes. Wir tun mehr Energie in die Atmosphäre rein und dann kriegen wir auch brutaleres Wetter,
als
wir
hatten.
Ja, also ich behaupte mal, dass das eine Rolle spielen könnte. Wie es genau ist, da müsste man wirklich Leute fragen, die deutlich mehr Ahnung.
Mach mal eine eigene Folge irgendwann mal.
Ja, muss man wirklich,
wir haben schon eine lange Liste Themen, die wir behandeln müssen.
Planetologie. Meine Planetologie, ich habe zwar auch mich mit meiner Arbeit durchaus mit planetologischen Themen beschäftigt, aber bei mir waren Planeten immer Punkte. Ja, also mir ging es um die Bewegung von den Dingen.
Wie schnell bewegen sie sich, ja.
Genau. Also da müssen wir wirklich Leute fragen, die deutlich mehr Ahnung haben, wie Planeten jetzt quasi als Planeten funktionieren. Aber also ich fand es halt extrem cool, dass man, weil das wieder so ein typisches astronomisches Thema ist. Ja, also die Astronomie ist ja, wir können ja wirklich nur schauen. Was anderes können wir ja nicht. Ja. Ja. Wir können nur zum Himmel schauen, wir haben nur Licht, wir können das Zeug nicht anfassen, wir können es nicht sezieren, abwiegen, sonst irgendwas machen, wir können nur schauen. Und trotzdem aus dem Schauen müssen wir halt alles rauskriegen, Informationen.
Wie viel man herausfinden kann.
Ja, weil, und darum ist ja die Astronomie die nicht nur die beste, sondern auch die kreativste Wissenschaft, weil man sich halt immer neue Wege ausdenken muss, wie man um fünf Ecken rundherum an das kommen kann, was man wissen will. Und dass man jetzt quasi hier die Teilchen der Saturnringe als Mini-Erdbeben oder Saturnbeben-Detektoren verwenden kann, um rauszufinden, wie es im Inneren des Saturn ausschaut. Das fand ich halt extrem beeindruckend, extrem cool.
Schon extrem cool, vor allem auch, was Leute für Ideen haben manchmal. Ne? Das überrascht mich auch immer wieder, dass man so Vorhersagen machen kann aufgrund einer, ja, wie du sagst, kreativen Leistung einfach. Man hat eine Idee, Moment mal, wenn das so und so ist, dann müsste das doch so und so sein. Aber eben um viele Ecken herum, ist schon ziemlich faszinierend, diese kreative Leistung einfach, ja.
Ja, wir sind super, kann man nichts machen.
Ich bin mir sicher, das ist natürlich in anderen Wissenschaften genauso, aber
nein.
Ja, also dass die Astronomie die coolste Wissenschaft ist, da rennst du bei mir offene Türen an.
Und wenn ihr auf der nächsten Party mit diesem Wissen angeben wollt und den Menschen erzählen wollt, wie toll die Astronomie nicht ist.
Das funktioniert übrigens wirklich. Glaubt mir, mit astronomischem Wissen angeben. Okay, ja, sprich
dann
weiter.
Dann braucht man noch ein Wort, um wirklich schön klugscheißen zu können, nämlich der Name dieser Disziplin der Saturnbebenforschung. Das nennt sich nämlich, weil es natürlich keine Erdbeben sind, sondern Saturnbeben, genauso wie es die Helioseismologie bei der Sonne gibt und die Astroseismologie bei den Sternen. Kannst du die zusammenreimen aus dem Schema, wie die Saturnbebenforschung heißt?
Saturno-Seismologie?
Jein, wir haben ja die Astronomie ist leider auch der Tradition verhaftet, wie die meisten Naturwissenschaften. Das heißt, wir nehmen keine schnöden deutschen oder englischen Wörter, sondern wir bleiben beim klassischen Griechisch-Latein der Antike.
Ja, aber Saturn ist ja Latein.
Ja, aber das ist noch nicht Tradition genug, sondern man nimmt in dem Fall das ich glaube, in dem Fall Saturn ist Latein, man nimmt das griechische Wort.
Ah, Kronos.
Genau, weil Helios ist ja auch griechisch, die Helioseismologie, also ist es die Kronos-Seismologie.
Ja, klingt cool.
Ja, oder?
Aber Saturno-Seismologie wäre auch leibend gewesen,
oder? Saturno-Seismologie klingt das ein bisschen deppert, aber...
Entschuldigung.
Ich bin Saturno-Seismologe. Also, wenn du Kronos-Seismologe klingt viel besser.
Na eh.
Vor allem, da kannst du noch Eindruck
Kronos-Seismologie.
Schinden. Kannst du noch bei denen Eindruck schinden, bei den Star Trek-Fans? Weil Kronos ist ja, glaube ich, auch der Planet der Klingonen, oder? Die wohnen doch auf Kronos.
Ah, stimmt, aber mit K geschrieben.
Ja, Kronos-Seismologie schreibt auch mit K. Aber ich glaube, die Klingonen schreibt man mit Q, oder? Ach, wir sind echt schlechte. Wir haben keine Ahnung.
Keine Ahnung. Patak ist das Einzige, was ich kann.
Ja, aber auf jeden Fall, wenn ihr auf der nächsten Party steht und die Gesprächsthemen ausgehen, dann springt in die Mitte und sagt, Achtung, ich erzähle euch was über Kronoseismologie. Und
na, so funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut.
Aufmerksamkeit ist euch sicher.
Ja, probiert das aus. Und dann schickt ihr uns ein E-Mail an fragen@dasuniversum.at.
Genau.
Und dann wissen wir auch, wie es ausgegangen ist und erzählen das gleich allen weiter.
Ich bin überzeugt, dass man damit der Mittelpunkt der Party sein wird den Rest des Abends.
Für wie lange, ist die Frage.
Ja, vielleicht ist die Party dann schon aus, das kann sein, aber bis dahin ja. War man im Mittelpunkt.
Probier ja. Das aus.
Das war meine Geschichte über die Kronos-Seismologie. Und du hast die Fragen...
Hat mir sehr gut gefallen, danke.
Bitte sehr, das freut mich, darum habe ich sie ausgewählt. Ich habe zuerst noch eine Geschichte über Galaxien gehabt, aber dachte, nee, dann lasse ich die mal lieber... Ja,
zu gefährlich.
Und nehme lieber die Kronoseismologie. Du hast vorhin schon die Fragen etwas Universum-E-Mail erwähnt, die gut zu wissen ist. Denn wenn ihr Fragen habt über... die Kronoseismologie oder über irgendwas anderes im Universum, dann schickt uns die Fragen und zwar eben an Fragen das Universum. Und das haben überraschend viele Menschen bis jetzt schon gemacht. Ich glaube, wir haben an die 50 E-Mails schon bekommen.
Wow.
Was extrem cool ist.
Da müssen wir schnell sein.
Ja, das Problem ist, dass ich habe dann tatsächlich auch den meisten schon mal kurz zurückgeschrieben und die, denen ich nicht zurückgeschrieben habe, hören Sie jetzt vielleicht hier, dass wir ja nur eine Frage ausführlich pro Folge beantworten. Das heißt, wenn wir nach 4 Folgen schon 50 Fragen Rückstand haben, stehen die Chancen schlecht, dass wir das irgendwann aufgeholt kriegen. Weswegen wir weiterhin überlegen, ob wir vielleicht mal eine Spezialfolge machen oder mehrere Spezialfolgen zwischendurch, wo wir dann wirklich nur Fragen abarbeiten. Das müssen wir noch genau überlegen. Oder ansonsten vielleicht einfach dazu übergehen, auch Fragen, die wir bekommen haben, jetzt nicht im Podcast, sondern per E-Mail zu beantworten. Also auf die eine oder andere Art verspreche ich jetzt mal optimistisch.
Alle eure Fragen werden beantwortet.
Wir sagen mal nicht wann. Also ein bisschen was müssen wir uns offen halten.
Ja, aber finde ich super.
Ja, also
dass es da so viel Beteiligung gibt, ja, großartig. Ja, und sind es coole Fragen?
Es sind viele
coole. Ich habe es ja noch nicht gesehen.
Ja, na, ich schicke dir das noch weiter. Es sind sehr, sehr coole Fragen mit dabei. Und eine coole Frage habe ich für heute ausgewählt, die ich auch gleich dann an dich stelle, denn das sind wieder eine typische Kinderfrage.
War ich beim Quiz nicht erfolglos genug?
Nein, aber die Fragen, du bist ja die Spezialistin für die Beantwortung der Fragen kleiner Menschen. Ich lese mal vor, was wir von Sabine bekommen haben. Meine Frage kommt von einem befreundeten Kind, die ich auch nicht beantworten konnte. Wir standen beide im Garten und plötzlich sieht mein kleiner Freund oben in den Himmel und fragt, wo beginnt der Himmel? Also,
ausgezeichnete Frage. Super. Ja, gar nicht so leicht, ne? Das ist ja auch das Coole an den Kinderfragen. Leute glauben ja, oh, na, Kinderfragen, irgendwie, das sind so die leichten Sachen. In Wirklichkeit, finde ich, ist es ja oft genau andersrum, weil die Kinderfragen so weit gefasst sind und so allgemeine Dinge hinterfragen, die sich die Erwachsenen oft gar nicht mehr hinterfragen trauen, weil sie sie für gegeben auch annehmen. Der Himmel. Naja, ich glaube, es kommt irgendwie darauf an, was genau man damit meint.
Das oder ist die wovon typische genau Wissenschaftlerantwort. Es kommt drauf an, was man meint.
Naja, wenn man tagsüber in den Himmel schaut, also das Blau, den blauen Himmel meint, dann ist das natürlich, ist das leichter zu beantworten, weil der blaue Himmel ist ja die Atmosphäre der Erde oder geht auf die Atmosphäre der Erde zurück und die Interaktion dieser Atmosphäre mit dem Sonnenlicht. Das heißt, der blaue Himmel kommt durch die Luft über unseren Köpfen zustande. Und da beginnt der Himmel eigentlich quasi ziemlich bald über uns. Ne? Es braucht recht viel Luft, um das ganze abgelenkte Sonnenlicht quasi für uns sichtbar blau zu färben. Aber ich würde sagen, der blaue Himmel beginnt quasi fast direkt über unseren Köpfen. Was meinst du?
Ja, also ich hätte natürlich die Frage ein bisschen...
Du hättest erklärt, warum der Himmel blau ist.
Nein, gar nicht. Ich hätte gleich mit dem Baum... Vielleicht bin ich da schon zu weit weg von den Kinderfragen, wo du beantwortest, da werde ich öfter Kinderfragen als ich. Ich habe ja dann mehr die Erwachsenenfragen, die mir gestellt werden, weil mir öfter Erwachsene zuhören als die Kinder, weil meine Vorträge meistens für Erwachsene sind.
Die Kinder hören nicht ganz so gut zu, das stimmt.
Nein, aber dein Öffentlichkeitsarbeitsangebot ist halt hauptsächlich an die Kinder gerichtet und meins an die Erwachsenen. Stimmt. Aber ich hätte dir halt sofort übersetzt mit, wo beginnt der Weltraum und nicht, wo beginnt der Himmel.
Ah, okay. Und, nein, aber das, was man sieht, ist ja gut, in der Nacht sieht man schon auch den Weltraum, aber also wenn man dann das, was zwischen den Sternen ist, meint, dann sieht man da auch eine leichte dunkelblaue Färbung, die ja auch von der Atmosphäre zustande kommt. Also für mich ist der Himmel eher das, was kommt, bevor der Weltraum anfängt.
Irgendwie. Da kommen wir, das wird jetzt fast schon religiös hier oder philosophisch.
Nein, von dem Himmel habe ich nicht gesprochen. Ja, das ist das Schöne, auf Englisch gibt es da Heaven und Sky. Das ist
die haben das
useful, diese Unterscheidung. Ja. Ach so, du würdest den Himmel als quasi dann erst, du würdest den Himmel mit dem Weltraum gleichsetzen.
Hätte ich jetzt mal gemacht, weil das ist eine Frage, die ich tatsächlich beantworten kann.
Naja, aber mit der Atmosphäre kann man es ja auch ganz leicht beantworten. Also die Luftteilchen lenken das blaue Sonnenlicht viel stärker ab als das rötliche im Sonnenlicht. Und dann kommt die bläuliche Farbe im Sonnenlicht, abgelenkt von allen Richtungen durch die Luft, die überall um uns herum ist, einfach wieder zu uns zurück. Das heißt, das Blaue des Himmels kommt von der Luft, die überall um uns herum ist, zu uns. Und darum ist der Himmel quasi überall um uns herum.
Ja, tatsächlich.
Oben, in der oberen Hälfte. Ne? So würde ich das irgendwie
Ja, also sehen. Ich wäre bei meiner Antwort, bei meiner Interpretation der Frage vermutlich auf die gleiche Antwort gekommen, allerdings aus ganz anderer Richtung. Weil tatsächlich ist es auch so.
Von oben.
Nein, aber die Frage, also das ist eine Frage, die ich dann tatsächlich öfter mal gestellt wird. Also wirklich in der Form, wo ist jetzt eigentlich der Weltraum? Wo fängt der an? Also wie hoch muss ich fliegen, um sagen zu können, ich bin im Weltraum? Ja, das ist ja eine Frage, die durchaus, wenn jetzt keine.
Auch eine gute Frage.
Eine Frage, die jetzt nicht wahnsinnig oft gestellt wird, aber doch immer wieder mal gestellt wird. Und auch damals wieder, wie dieser komische Felix Baumgartner da aus einem Luftballon gehüpft ist. Luftballon war falsch, es war kein Luftballon, war keine Luft drin, aber es war ein Ballon, aus dem er gehüpft ist, wo auch alle gesagt haben, ja, der springt aus dem Weltall auf die Erde. Ich meine, der war knapp über 30 Kilometer hoch, da ist noch kein Weltraum. Nach den meisten Definitionen. Oft wird quasi implizit angenommen bei dieser Frage, wo der Weltraum anfängt, dass eben der Weltraum da ist, wo die Atmosphäre der Erde aufhört. Also da, solange wir in der Atmosphäre sind, sind wir quasi in der Atmosphäre, und wo keine Atmosphäre mehr ist, ist dann der Weltraum. Das Problem ist, dass die Atmosphäre halt jetzt, die hat keine Grenze im eigentlichen Sinn. Ja, die wird halt einfach immer
dünn. Die dünnt sich halt so aus.
Ja, also selbst da, wo die Raumstation fliegt, und die meisten würden sagen, die Leute auf der Raumstation sind im Weltraum, ja. Selbst da in 400 Kilometer Höhe, da ist noch ein bisschen Atmosphäre übrig. So viel, dass die Raumstation durch die Atmosphäre beeinflusst wird, abgebremst wird und ihre Flugbahn immer wieder mal korrigiert werden muss. Ja, also da, das ist wirklich eine Atmosphäre, die man merkt. Und je nachdem, wie man genau Atmosphäre definiert, ja, kann die Atmosphäre, das kann wirklich bis ein paar tausend Kilometer rausgehen, ja, so die Exosphäre, diesen äußersten Teil, wo dann noch das ein oder andere Molekül Atmosphäre rumfliegt. Ja, also das kann ein paar fast bis zum Mond gehen. Ja, also dann wären eigentlich nur die paar, die auf dem Mond gewesen sind, im Weltall gewesen, andere nicht. Das macht auch keinen wirklichen Sinn. Also die ganze Sache mit der Atmosphäre, weil dann wäre quasi, wenn du auf dem Mars stehst, da ist eine wesentlich dünnere Atmosphäre, oder wenn du auf dem Mond rumläufst, ja, da ist quasi, da fängt der Weltraum quasi an deinen Fußsohlen an.
Auch, genau.
Ja. Also das ist eine sehr, sehr seltsame Definition. Die offizielle, also eine offizielle Definition ist 100 Kilometer Höhe. Das ist die Grenze, die internationale aeronautische Vereinigung, so heißt die genau, die IAV, internationale aeronautische Vereinigung, die hat die Grenze zum Weltraum auf 100 Kilometer festgelegt, und zwar basierend
einfach
auf,
so.
Nein, nicht ganz, ja, im gewissen Sinn einfach so, aber basierend auf der Arbeit von Theodor von Karman. Das ist ich weiß gar nicht, wo der herkommt, klingt ungarisch, ein Wissenschaftler auf jeden Fall. In den 50er Jahren hat der sich quasi mit Atmosphärenphysik und sowas beschäftigt und mit Flugzeugen. Und wenn du jetzt ein Flugzeug hast, ja, dann fliegt das durch die Atmosphäre. Ein Flugzeug kann im Weltall, wenn keine Atmosphäre da ist, nicht fliegen. Ja, das braucht die Aerodynamik quasi, wenn du steuern willst. Ja, damit die Luft über die Flügel streicht und so weiter, dann kannst du steuern. Je weiter, je dünner die Atmosphäre ist, desto schneller muss das Flugzeug sein, damit noch ausreichend viel Luft über die Atmosphären, über die Tragflächen und so weiter streicht, damit es steuerbar ist, aerodynamisch. Ja, das heißt, je höher ein Flugzeug fliegt, desto schneller muss es sein, damit es in der und aus der dünnen Luft noch ausreichend Tragkraft hat, um wirklich zu fliegen wie ein Flugzeug. Ein Raumschiff braucht es nicht. Ja. Ein Raumschiff, das fliegt quasi nicht aerodynamisch, das fliegt einfach im Prinzip rein gravitativ, das fällt um die Erde rum, fertig. Und jetzt hat der Karman berechnet, wo jetzt der Punkt kommt, dass ein Flugzeug quasi so hoch wäre, dass es so schnell sein müsste, dass es dann quasi die Geschwindigkeit hat, dass es quasi Umlaufgeschwindigkeit erreicht. Ja, also ab wann ist der Punkt, wo ein Flugzeug quasi zum Raumschiff wird?
Ja, ja, cool.
Und das ist ungefähr, also das ist natürlich, kann man nicht exakt berechnen und so weiter, hängt von der Art des Flugzeugs ab und so weiter, aber es ist ungefähr in 100 Kilometer Höhe und drum kam diese Grenze mit 100 Kilometern Höhe. Ist auch ein bisschen nette Definition, aber halt auch problematisch.
Ja, die macht halt für die Aeronautikvereinigung Sinn, weil die sich mit Flugkörpern beschäftigen. Ne? Ja.
Genau, aber es ist natürlich bescheuert zu sagen, wo der Weltraum anfängt, hängt davon ab, wie ich ein Flugzeug definiere, welchen Flugzeugtyp ich da reinstecke. Ja? Vor allem sind auch die, bei der NASA zum Beispiel, ja, die NASA hat eine Grenze von 50 Meilen festgelegt, ja, also 80 Kilometer. Alle, die höher als 80 Kilometer kommen, wie auch immer, werden Astronautinnen und Astronauten genannt. Ja, also, wie gesagt, das ist halt, tatsächlich ist diese Frage, wo fängt der Weltraum an, jetzt in dem Fall, wenn man das jetzt als die Interpretation von, wo ist der Himmel oder wo fängt der Himmel an, nimmt, dann, ja, dann ist, das ist, kann man nicht genau sagen. Also ich habe tatsächlich, wenn ich das gefragt werde, sage ich dann auch im Wesentlichen das Gleiche, was du sagst, nämlich, ja, der Weltraum ist hier, ja, weil wir wohnen ja nicht getrennt vom Universum. Ja, es ist nicht so, dass wir hier sind und das Universum ist immer da draußen. Wir sind mittendrin im Universum. Ja, da ist kein irgendwie, da gibt's keinen Deckel, der da über der Erde liegt und uns trennt.
Ja.
Wir sind
mitten. Es illustriert ja auch die Absurdität von diesen Grenzen, diesen gesetzten, strengen Abgrenzungen zwischen einem Ding und dem anderen. Ne?
Wir sind mitten im Weltraum. Ja, also wir sind alle Astronautinnen und Astronauten.
Auf dem Raumschiff Erde.
Ja, das ist übertrieben. Ja, das war ein schönes Schlusswort und du hast das übertrieben.
Zu arg? Naja, das ist der amerikanische Einfluss.
Wo hast du den amerikanischen Einfluss her? Du warst in England.
Na, ich war ja letztes Jahr.
Ach so, stimmt.
Ich, 2 Wochen in den USA.
Stimmt, du hast ja Öffentlichkeitsarbeit in der USA gelernt.
Professional Development. Und die sind alle so, us and our place in the universe. Und da ist alles irgendwie gleich so dramatisch. Und am Anfang war ich auch ein bisschen verstört und habe mir gedacht, na, geh, das ist jetzt aber schon ein bisschen arg. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch dramatisch, oder? Also irgendwie, ich habe dann meine Meinung ein bisschen geändert, was das angeht. Und es funktioniert auch, ja. Die Leute kippen da voll drauf rein. Und es ist auch so. Ja. Reden wir das nächste Mal drüber.
Genau, ja, da bist du dann dran und dann kannst du bitte gerne deine Geschichte mit allen amerikanischen Tricks an die Menschheit bringen, die du gelernt hast.
Aber das ist auch so dieses, was du vorher erzählt hast, das Let's Smile to Saturn oder wie auch immer. Ne? Das ist sowas, das ist so ein typisches Beispiel für so ein Projekt. Bei uns wird sich das niemand einfallen lassen. Ich kann es mir vorstellen, in Wien, jetzt lächeln wir mal alle rauf in den Weltraum. Ich
mein, ja, da hätte mal jeder, das schimpft mal jetzt all, das wird super funktionieren. Aber
boah, gute Idee. Neues Outreach-Konzept.
Genau.
Das wir Weltall fluchen beschimpfen. In den Weltraum hinauf. Ja.
Ja,
finde ich gut. Ja, überlege ich mal was.
Passt. Womit wir auch gleich beim letzten Punkt wären, nämlich den, wo man uns sehen kann, wenn es uns zu sehen gibt. Wo man
an uns fluchen kann, ja.
Genau, also ihr könnt uns, wie gesagt, Fragen immer an fragen@dasuniversum.at schicken. Irgendwann könnt ihr uns auch vermutlich, wie gesagt, auf Facebook und Instagram und den ganzen anderen Kram folgen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das alles aufzusetzen. Es wird irgendwann auch vermutlich mal sowas wie ein Spendenkonto geben, weil wir das ja, kostet uns auch ein bisschen was, das hier alles zu machen. Also falls ihr euch da erkenntlich zeigen wollt, dann ist das auch möglich. Bis dahin brauchen wir aber noch ein Spendenkonto. Das ist dein Job, Ruth.
Ja, ich weiß.
Ja, das, ich habe es jetzt hier öffentlich gesagt, damit du mehr Druck hast.
Und in nichts Vorbereitung. Erledigen.
Und bis dahin könnt ihr uns dort loben, beschimpfen, was auch immer, wo wir öffentlich zu sehen sind. Das ist bei mir immer noch so wie beim letzten Mal, nämlich an den Freitagen im August, wo wir mit einer Corona-Special-Show der Science Busters in Wien in der Location Usus am Wasser, Open Air, zu sehen sein werden. Schaut immer wieder mal auf die Veranstaltungsseiten von mir und den Science Busters. Es kann sein, dass noch ein paar andere Open-Air-Termine dazukommen. Weitere Termine gibt es bei mir momentan nicht, beziehungsweise es gibt schon welche, aber die kündige ich erst an, wenn sie dann tatsächlich bevorstehen, weil das kann sich alles sehr schnell ändern in den aktuellen Zeiten. Also schaut weiter auf die Veranstaltungsseiten, auch von Ruth, denn Ruth ist wo oder wo nicht?
Ja, also wo bin ich? Ich bin jetzt in nächster Zeit eher weniger unterwegs wieder. Also das mit dem, das Business läuft wieder, war ein bisschen eine vorzeitige Ankündigung. Ich habe zwei private Geburtstagsfeiern, das ist cool. Und ein Fest, Sommerfest, in Rechnitz im Südburgenland am 21. August.
21. Ja. Oh, da müssen Sie dann entscheiden. Genau. Am 21. August bin ich mit den Science Busters im Usus am Wasser.
Nein, Konkurrenzveranstaltung. Na gut, meinst du natürlich dann auch wieder eher eine Kindergeschichte. Am Nachmittag, wenn man schnell ist.
Sollen die Eltern ihre Kinder in Rechnitz im Südburgenland bei dir abgeben?
Bei mir abgeben, genau. Ja, und sonst wäre ich auch dann Anfang September bei diesem Währinger Sommerfest gewesen und das ist aber leider dann doch auch abgesagt worden.
Schade.
Und ja, schade. Aber ja, es werden wieder Veranstaltungen kommen, sage ich jetzt mal.
Ja, da gehe ich auch fix davon aus und wir werden irgendwann zu sehen sein, vielleicht auch irgendwann mal zusammen zu sehen sein. Schauen wir mal bis dahin. Hört uns an. Irgendwann seht ihr uns auch vielleicht. Und
das war jetzt aber auch sehr dramatisch.
Ja,
hört uns an.
Ja, ich bin noch schlecht im Podcast abmoderieren. Das machen normalerweise in den Podcasts, die ich mit anderen Leuten mache, immer die anderen Leute. Mach du das, genau, moderier du, aber ich kann das
mach
nicht.
Mach das einfach ich mal. Okay, danke euch fürs Zuhören. Ihr kriegt jetzt noch unser fantastisches Outro zu hören. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wo ist das?